Ja, hallo Padma, hallo Thorsten. Erstmal danke, dass ihr euch wieder für ein Interview mal wieder zur Verfügung gestellt habt.
Ja, danke.
Thorsten, du hast vor einiger Zeit einen Artikel geschrieben über inneren und äußeren Frieden. Und meine erste Frage geht auch in die Richtung: Ist wirklicher innerer Frieden nur möglich, wenn die Identifikation mit dem Ich-Gedanken wegfällt?
Ich würde sagen, es scheint so zu sein. Ja. Obwohl es vielleicht manche würden das vielleicht anders formulieren. Ja, das ist ja eine Formulierung, die innere Freiheit ausdrückt, Identifikation mit dem Ich, wie wir es normalerweise kennen, dass das wegfällt. Ja. Manche Leute erleben sowas vielleicht, ohne dass sie das so nennen würden. Die erleben vielleicht einfach eine tiefe Verbundenheit, eine tiefe Liebe zu anderen Menschen, tiefes Mitgefühl und würden das manchmal vielleicht gar nicht so nennen. Das ist ja eine Benennung, die wir in der Tradition auch des Advaitas hauptsächlich haben. Insofern, ja, es muss, das ist jedenfalls meine Erfahrung aus der Tiefe des Seins, da wo die Identifikation wegfällt, ist natürlicherweise die Erkenntnis da, dass alles das eigene Selbst ist. Jetzt Selbst im höheren Sinne. Das Selbst, was dasselbe ist in allen, sozusagen. Und da ist es ganz natürlich, dass dann einfach Verbundenheit, Liebe, Mitgefühl, Wertschätzung da ist. Und auch ganz natürlich, dass wir nicht automatisch unseren, sag ich mal, animalischen Instinkten folgen müssen oder davon gefangen sind, dass wir sofort, wenn wir unser Ich irgendwie verletzt ist oder sowas, dass wir dann angreifen oder flüchten oder irgendwie destruktiv antworten müssen, sondern dass es dann die Fähigkeit gibt, auch auf eine andere Art und Weise da zu sein.
Und dass wir vielleicht nicht bedingt sind von den Bedingungen des Ichs, ja, dass Bedingungen an Frieden knüpft. Sicherlich gibt es auch inneren Frieden in Momenten, selbst während ich gerade meine Bedingungen dafür erfüllt bekomme. Ja? Und dann fühlt sich das vielleicht auch relativ friedlich an für einen begrenzten Zeitraum, wenn gerade meine Bedingungen erfüllt sind. Ja, aber das Ich hat immer irgendwelche Bedingungen und ist in der Regel nie sehr lange zufrieden damit. Ja? Und oft kriegt es seine Bedingungen einfach nicht erfüllt, weder innerlich noch äußerlich. Und dann führt es die eine oder andere Form von Krieg. Oder leidet dran. Ja. So. Und wovon Thorsten spricht, ist so diese Grundbedingung, die uns eigentlich die Bedingungslosigkeit zugänglich macht. Ja, wenn dieses Ich mit seinen Bedingungen und Bedingtheiten wegfällt, dann ist da was ohne Bedingungen einfach so schon mit allem friedlich ist, weil es nicht getrennt ist von allem.
Du hast gerade eben das Ich erwähnt. Was verstehst du genau darunter? Also, das ist ja was sehr Schlüpfriges. Also, es gibt einen Gedanke, ich mache das oder ich fühle das. Aber wie kann man das als Ich bezeichnen? Also, wo ist die Substanz oder gibt es da keine Substanz?
Bisher hat noch niemand wirklich eine Substanz gefunden. Ja? Und doch finden wir alle, dass es irgendwie oftmals sehr substanziell scheint, oder? Ich meine, jeder spricht von Ich. Ja? Wahrscheinlich könnten wir überhaupt nicht zählen, wie viele Male am Tag wir alle Ich sagen und ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass es da mich gibt und was ich brauche und was ich will und wie ich mich fühle. Und doch, ja, genau das ist der Punkt. Ja. Wenn wir schauen, wer oder was oder wo ist denn das eigentlich, finden wir nichts wirklich. Ja, finden wir eigentlich keine Substanz, keine wirklichen Grenzen.
Wir finden in dem Moment den Gedanken vielleicht. Ich empfinde das oder dass der Bezug immer hergestellt wird auf etwas, was man als Ich bezeichnet.
Aber selbst das, ja, ein Gedanke, was ist das, woraus ist der gemacht und wo ist der und wie schnell ist der vorbei? Ja. Und trotzdem, das ist wirklich eigentlich ein erstaunliches Phänomen, ja, trotzdem scheint dieses Ich so wichtig und so im Zentrum eines normalen Lebens. Ja, und alles dreht sich um dieses Ich und es scheint so, als ob Glück und Frieden mein Glück und mein Frieden wären und von meinen Bedingungen, von mir und der Erfüllung meiner Bedürfnisse abhängig wären. Und eben dafür ist das so eine zentrale Möglichkeit, dass das erkannt und durchschaut werden kann. Dass es dieses Ich eigentlich nicht wirklich als etwas Substanzielles und Abgegrenztes gibt. Und dass das vielleicht gar nicht wirklich stimmt. Dass meine Bedingungen gar nicht wirklich erfüllt werden können und vielleicht auch überhaupt nicht erfüllt werden müssen. Sondern dass es möglicherweise sogar geht, und erfahren werden kann, dass auch wenn meine Bedingungen gerade gar nicht erfüllt sind, ja, selbst wenn ich sogar verschwinde, ja, oder ausgelöscht zu werden scheine, dass da eigentlich sogar viel tiefgründigerer Frieden, viel umfassendere Erfüllung entdeckt werden kann.
Und wenn wir das ein bisschen moderner betrachten, würde ich auch sagen, dass wir eigentlich nicht mehr. Es ist möglich, von einem Ich zu sprechen, aber wir können auf der relativen Ebene, müssen wir eigentlich sagen, wir haben tausende von Ichs, ja, mit diesem schönen Buchtitel, wer bin ich und wenn ja, wie viele, ja, von diesem Philosophen. Der hat das ja nur so als Ausspruch genommen, ja, aber trotzdem ist da auch was dran, dass es eigentlich viele Selbstbilder gibt, sag ich mal, Gedanken, an die wir irgendwie unsere Identität knüpfen oder auch Gedanken, die mit Gefühlen und Empfindungen verknüpft sind. Und das können die verschiedensten Sachen sein. Das können berufliche Identitäten dann bedenken. Ich bin jetzt Arzt. So, das bin ich. Oder ich bin Mutter, ich bin Vater. Ich bin sehr expressiv oder ich bin sehr introvertiert oder sowas. Ja? Das sind alles Selbstbilder, die auftauchen. Und normalerweise glauben wir, aha, das ist das Ich, so bin ich. So. Und das ist in Wirklichkeit, wenn wir genau hinschauen, merken wir erstens, diese Selbstbilder sind schon, das verändert sich ständig, da gibt es eigentlich nichts Festes, auch körperlich, emotional, mental gibt es da nichts Festes. Und dann das, was das alles beobachtet, was vielleicht die innerste Ich-Instanz ist, dieses Beobachtende, man könnte erstens auch erstmal Beobachtergewahrsein nennen oder Beobachterhaltung. Das Gefühl, ich bin einfach da, ich bin da und alles läuft von mir ab. Wenn wir das dann erforschen, wer der Beobachter ist, dann finden wir da auch nichts. Dann finden wir nur sowas wie Leere, weiter Raum. Und das sind schon Worte für was, was eigentlich jenseits von Worten ist. Aber genau in diesen Selbstbildern, wenn wir da irgendwelche Bilder haben, die verteidigen müssen und uns damit festbeißen, dann müssen wir die gegenüber anderen verteidigen und schützen. Und das ist da meistens der Punkt, wo Krieg, wo Kampf entsteht. Wo Unfrieden sich durchsetzt, sozusagen. Und in der Erkenntnis, dass es das Ich in Wirklichkeit nicht gibt, ist es, für diese Kämpfe in gewisser Weise auf, oder werden nicht mehr einfach zwanghaft weitergeführt. Und das ist Frieden. Ja. Und gleichzeitig vielleicht auch nochmal, das ist sozusagen die Innenperspektive, weil du auch meinen Artikel angespielt hast, ja, da versuche ich ja ein bisschen die Außenperspektive von Menschen, die politisch interessiert und nett sind, und erstmal nach außen schauen, wo haben wir da denn da Unfrieden, ja, Kampf, Krieg, Fehlinformationen und alles, was sich daraus ergibt. Ich meine, ich habe dafür auch einen großen Respekt. Manche schauen erstmal, wie kann ich denn eigentlich Frieden im Außen herstellen, ja. So, und das hat auch seine Berechtigung, finde ich. So. Da gibt es ein gemeinsames Interesse an Frieden letztendlich und an Glück. Ja. Manche schauen dann eher nach außen, so diese politisch engagierten Menschen gucken erstmal nach außen. Und das, worüber wir sprechen, ist eine Innenperspektive, die wir persönlich sehr wichtig finden. Weil wenn wir im Außen viel Frieden haben, friedliche Umstände, können wir immer noch den inneren Krieg haben, da irgendwas verteidigen zu müssen.
Ja, und also so wie ich es verstehe, hängt der äußere Frieden sehr damit zusammen, wie viele Gefälle es in der Gesellschaft, also zwischen den Menschen gibt. Also umso größer die sozialen Unterschiede, der Reichtum verteilt ist, die Macht verteilt ist, umso eher ist die Chance auf Auseinandersetzung, auf Unfrieden. Und wie weit die Menschen danach streben, hängt wieder von dem Inneren ab, ne? Also es ist ja alles total verwoben.
Ja, es ist verwoben. Und da gibt es vielleicht auch verschiedene Arten von innerem Frieden oder verschiedene auch Bedürfnisse. Was ich da höre sozusagen, ist auch, dass du so eine Ebene von Bewusstsein ansprichst, wo es einfach wichtig ist, auch Grundbedürfnisse geklärt zu haben oder versorgt zu haben. Ja? Wenn da eine Person ist, die hat alles, die kann sich alles Mögliche leisten und fährt 10 Yachten sozusagen, und das sind 100 Personen, die hungern wirklich, ja, und haben keine medizinische Versorgung oder kein Dach über dem Kopf, ja, dann kann man natürlich den 100 Personen sagen, und findet doch das innere Glück, ja, und dann seid ihr davon unabhängig. Aber auch das stimmt nicht, ja. Ich meine, da müssen wir auch in die äußere Welt schauen.
Vor allem, wenn das die Person mit den 100 Yachten sagt.
Genau.
Ja. Ja. Was wir tendenziell sind. Ja, wir leben auf der Speckseite des Universums oder des Welt zumindest. Also sicherlich jetzt nicht wir in unserer Subkultur, innerhalb unserer Kultur, aber überhaupt in unserer Kultur, ja, leben wir am wohlhabenden Ende dieser Erde.
Oder sagen wir viele von uns im westlichen Kulturkreis. Aber auch da gibt es schon Verteilungsungerechtigkeiten.
Ja, ich würde sagen, wir leben so, wie eigentlich alle leben könnten, wenn es die Spielregeln des Zusammenlebens ein bisschen anders wären. Ne? Also immerhin, hat jemand recherchiert, die 85 reichsten Familien sind so reich wie der Rest der Welt. Ne?
Ja.
Also halbe, 85%, 85 Familien und der Rest sind genauso reich. Ne? Also da ist also die Konzentration doch sehr, sehr stark, also und meilenweit entfernt von uns. Ne?
Ja, und ich meine, ein anderes Beispiel dafür wäre die Hungerproblematik auf dieser Welt. Ja? Der John Ziegler, dieser Schweizer Professor ist er, glaube ich, auch, ja, der das sehr, immer wieder sehr betont, ja, dass pro Tag alle 3 Sekunden verhungert ein Kind unter 6 Jahren oder so. Ja? Und das sind dann gleich, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, weil die Zahlen sind so, aber es sind 20.000 oder 60.000 Kinder am Tag, die verhungern. Ja? Und das, obwohl es genügend Lebensmittel gibt. Der letzte UN-Bericht für Lebensmittelsicherung oder so heißt das 2014, sagt, eigentlich haben wir genügend Lebensmittel auf dieser Welt, dass alle nicht hungern müssen. Aber trotzdem verhungern wahnsinnig viele Menschen. Das hört man ja nicht mal in den Nachrichten mehr. Das wird ausgeblendet. Ja. Und da ist irgendwie, ja, da ist ein Missverhältnis. Ja. Und da lohnt es sich vielleicht auch hinzuschauen nach den Ursachen oder ja, wie kommt das zustande. Und oft ist es, glaube ich, da auch da, manchmal blenden wir das aus, weil wir die Betroffenheit auch gar nicht spüren wollen, sozusagen. Weil wenn wir die Betroffenheit und den Schmerz darüber wirklich auch spüren können, dann entwickelt sich oft eine neue Perspektive, dass wir merken, ah ja, okay, das muss ich auch sehen. Und dann manchmal, was kann ich tun, ja, um da irgendwie hilfreich zu wirken.
Könnt ihr Menschen, die Neigung haben, jetzt erstmal im Frieden im Außen zu schauen, irgendwas empfehlen, zum Beispiel irgendwie schon dabei besonders aufrichtig zu sein mit sich selbst, versuchen auch darin authentisch zu sein oder was, ja.
Ja, ich würde sowas empfehlen, die gleichzeitig sehr offen für das Leiden der Welt zu sein und aber auch genau zu merken, wie das innerlich weitergeht, sozusagen, ja, also ich finde das ganz spannend, so zum Beispiel nur mal das Phänomen, dass wir uns empören, ja, über irgendwas, über eine Ungerechtigkeit, ja. Also dass wir da merken, da ist offensichtlich, scheint sowas ungerecht zu sein und dann werden wir wütend, ja. Dann empören wir uns darüber. Und das hat eigentlich auch was Schönes. Manchmal ist es ganz klar, da ist Ungerechtigkeit und da ist Empörung und das ist gut, dass es die gibt. Und Empörung ist eigentlich innere gefühlte Wut. Ja? Und dann ist aber die Frage, wie gehen wir damit weiter um? Es könnte zum Beispiel sein, dass ich sage, ich bin wütend und dann gehe ich wieder, baue neue Feindbilder auf und sage, du bist die schlechte Person oder die Reichen sind die Schlechten oder die Amerikaner sind die Schlechten oder egal, oder die Russen, egal, ja. Dass wir dann wird diese Wut genommen, um eigentlich wieder ein dualistisches Verständnis zu nehmen.
Oder genau genommen die Abwehr der Wut. Ja, statt wirklich die Wut erstmal bewusst zu fühlen und sozusagen auch mit der Wut in Frieden sein zu können. In der Bereitwilligkeit auch die Wut zu fühlen und vielleicht ist die Wut sogar noch eine Schicht von Abwehr über den Schmerz, über die Verzweiflung, vielleicht sogar Hilflosigkeit angesichts dieser Ungerechtigkeit auf der Welt, ja, angesichts dieses Elends, das Kinder verhungern, wo es nicht sein müsste, ja, das ist entsetzlich. Aber je mehr wir versuchen, das direkt nur abzuwehren, um es nicht zu fühlen, setzen wir eigentlich die Kriegführung fort. Je mehr die Bereitwilligkeit ist, das dein Herz zerbrechen zu lassen, kann dieser bedingungslose Frieden entdeckt werden. Und können wir von da aus möglicherweise sogar effektiver Leiden lindern helfen. indem wir eben nicht von einer weiteren Kriegführung auskommen, sondern aus dieser Entdeckung von bedingungsloser Erfülltheit in Frieden. Was nicht mal heißt, dass deshalb diese Energie der Empörung und der Wut nicht mehr zur Verfügung stehen muss. Ja. Kann sogar eher mit einem klaren Kopf vielleicht effektiver eingesetzt werden. Ja. Oder kann eben aus dieser Freiheit in Frieden sinnvoller gehandelt werden, mit einer weiteren Perspektive, als aus dem, wie Thorsten es gerade beschrieben hat, dann weiter verengten Feindbildschema.
Und oft ist dann zum Beispiel auch dann die Verzweiflung oder den Schmerz darüber zuzulassen, ist auch auf eine Art wirksamer. Das berührt oft mehr, als wenn wir in der Wut, im Hass sozusagen uns wieder verlieren. Also das Bewusstsein für das auch, was äußerlich, was berührt mich da, aber was ist auch innerlich da? Und darf ich das auch wirklich da sein lassen in Bezug auf Wut, in Bezug auf Angst, ja, was wird da eigentlich in mir, wo fühlt man ich da bedroht durch irgendeine Situation oder eben dieser Schmerz, diese Verzweiflung, das auch mit einzubeziehen und nicht davor automatisch wegzulaufen sozusagen.
Und genau, und in dem Maß, wo wir davor nicht mehr automatisch weglaufen müssen, ist der Automatismus raus und ist mehr Freiheit, mehr Klarheit drin. Und geht es nicht mehr um mich. Ja? Und das ist eine wesentliche Entdeckung darin, würde ich sagen. Ja? Diese Ehrlichkeit mit sich selbst, irgendwie sich damit zu konfrontieren, kann vielleicht zunächst mal wirklich unbequem oder unangenehm sein. Ja? Zu sehen, dass wir manchmal im altruistisch erscheinendsten Handeln eigentlich unser eigenes Leiden vermeiden wollen. Ja? So wie, ja, lieber das Leiden schnell irgendwie wegmachen wollen oder gegen das Leiden ankämpfen wollen, damit ich das nicht fühlen muss. Und da wiederum, je mehr die Bereitwilligkeit sein kann, okay, mal gucken, was passiert denn, wenn dieses Ich auch schmerzhafte Erfahrungen macht, auch nicht seine Bedingungen erfüllt bekommt, vielleicht sich sogar anfühlt, als ob es vernichtet wird und das nicht aushalten kann. Und wenn das entdeckt wird, dass das möglich ist, das zuzulassen oder dass das Ich darin sogar auch untergeht, dann geht es nicht mehr um mich. Und dann ist wirklich altruistisches Handeln möglich.
Jetzt fiel mehrmals der Begriff ungerecht, gerecht oder ungerecht. Gibt es das für euch? Oder ist das sowieso immer nur ein Urteil aus dem Verstand? Was wissen wir, was das Leben eigentlich will und bezweckt? Ne?
Das stimmt.
Damit mit irgendwas.
Ja, aus einer Perspektive, ja, wenn wir da wiederum so uns das Absolute anschauen oder auch einen längeren Zeitraum, einen längeren Raum und Rahmen. Natürlich kann alles im Gesamten sogar sinnvoll sein, ja, und sinnvoll genutzt werden. Und dann wiederum aus einer anderen Perspektive, wenn wir das persönlich zu jemandem sagen, dessen Kind gerade verhungert, ist das zynisch. Ja. Wenn wir das auf einer persönlichen Ebene zu jemand anders sagen, der gerade ein massives, ungerechtes Leiden erlebt, ja, aus einem begrenzten Rahmen betrachtet, kann das völlig unstimmig sein und ein brutales spirituelles Konzept. Ja. Es kann tatsächlich und tendenziell eher für jeden selber aus der eigenen Perspektive, ja, wenn ich mich von Ungerechtigkeit betroffen fühle, kann ich das nutzen in aller Regel. Ja. Kann ich entdecken, okay, könnte das vielleicht sogar am Ende eine bessere Chance sein, ja, was anderes zu entdecken, eben genau darin, dass ich meine Bedingungen nicht erfüllt bekomme. Ja, dass mir keine Gerechtigkeit widerfährt, dass ich nicht bekomme, was ich brauche, kann eine Riesenchance sein. Ja, sogar eben viel mehr auf diese umfassendere Freiheit geschmissen zu werden. In dem Sinne, ja, kann Ungerechtigkeit die größte Gerechtigkeit und der tiefere Segen sein, ja, den wir in der Katastrophe entdecken.
Ja, aber eben ja, für einen selbst, wenn die Bereitwilligkeit da ist, die Ungerechtigkeit wirklich zu ertragen, dann kann sie offenbaren, dass es sie eigentlich gar nicht gibt, sondern dass es eigentlich Gnade ist, alles, was passiert. Selbst die Verletzung, selbst die Armut, selbst die Zerstörung des Körpers oder was auch immer. Ne? Aber das können wir nicht anderen aufzwingen sozusagen. Und auf bestimmten relativen Ebenen können wir dann durchaus mal, finde ich, von Ungerechtigkeit sprechen sozusagen und darauf auch hinweisen oder ja, das so betrachten, auf einer relativen Ebene.
Und natürlich können wir sicherlich auch in gewissem Maß und Umfang andere, die bereitwillig dafür sind und die daran interessiert sind, daran unterstützen, das so zu entdecken. Ja. So, oder gerade wenn jemand sehr darin verfangen ist, sich persönlich benachteiligt und ungerecht behandelt zu fühlen, klar, kann darin eine Chance liegen. Ja. Jemand gegebenenfalls auch darin zu unterstützen, das zu entdecken, dass es das gar nicht gibt. So. Aber wie gesagt, wenn wir uns diese Verteilung auf der Welt anschauen, ja, wie ungleichmäßig das ist, und dann vor allem, wenn es dazu dient, meine Vorteile zu verteidigen, dann wird das ganz schön schräg.
Es kommt ja auch dazu, dass zum Beispiel das Finanzsystem so kompliziert ist und ganz bewusst verschleiert wird, zu welchem Vorteil das arbeitet, dass es für viele Menschen gar nicht einsichtig ist. Ne? Die dann denken dann nur, ach, das ist mir doch zu hoch und das wird schon alles richtig sein und was soll ich mich damit auseinandersetzen, ändern kann ich es eh nicht. Aber irgendwie ist es auch eine Strategie, Sachen so kompliziert und zu machen und so zu verschleiern, um weiter für bestimmte Kreise da Nutzen rauszuziehen.
Es gibt solche Strategien oder einfach das Phänomen, dass solche Systeme auch sehr komplex sind, aber im System in gewisser Weise auch ein Leid erzeugendes oder Ungerechtigkeit oder Ungleichverteilung erzeugendes eine Kraft drin ist sozusagen. Und ich finde, auf der Ebene ist es durchaus sehr angemessen, auch dafür wach zu sein, diese wie das Finanzsystem oder meinetwegen auch geostrategische Zusammenhänge auf der, was so Weltmächte auf dieser Erde angeht, einfach wirklich zu durchschauen und da nicht einzuschlafen, sondern da gibt es eine ganze Menge zu sehen, was man vorher nicht gesehen hat. So. Das Finanzsystem mit seiner Umverteilung sozusagen davon, von reich zu arm, eigentlich was automatisch drin ist. Ich meine, das
umgekehrt.
Ja, ja. Das wäre schön, ja.
Ja, ja. Oder das wäre wieder gerechter.
Genau. Und es passiert ja manchmal auch im Schuldenschnitt oder in solchen Sachen, ja. Aber ich meine, da muss man ein bisschen tatsächlich auch reflektieren. Aber es ist möglich, das zu durchschauen. Da kann eine Menge durchschaut werden. Ähnlich wie auch das Ich durchschaut werden kann, mit seinen ganzen Tricks und Verschleierungstricks. Wo sich das Ich so als erleuchtet tarnt oder sowas, ja. Das ist auch eine Art von Verblendung, der wir da unterliegen. Und so eine ähnliche Verblendung, wie es auch im Buddhismus genannt wird, eine Ursache für Leiden, ist die Verblendung neben Gier und Hass sozusagen in der zweiten Ebene Wahrheit. Ja. Diese Verblendung, die kann auch im Außen manchmal durchschaut werden. Und viele Sachen sind da nicht unterstützt in unseren Medien heutzutage. Da muss man sich ja ein bisschen alternativ informieren. So, aber das ist auch spannend. Kann wirklich Augen öffnen.
Ja, und also zum Beispiel, es hat dann zum Beispiel bei mir auch direkt Konsequenzen, ne, dass ich mir einfach die normalen Medien nicht mehr anhöre. Ne? Also weil ich weiß, in welche Richtung die immer gehen, ne, was die bezwecken und das ist einfach, ja, das ist einfach wohltuend. Das ist ja zum Teil, wie soll ich sagen, jede Stunde die Nachrichten oder sowas, wenn man Radio hört oder so, das ist ja so eine Indoktrinierung, ne? Das ist ja.
Ja. Oder du hörst sie die abends mal an und bist aber trotzdem neugierig zu hinterfragen. Ja? Mhm. Das finde ich auch, ist auch eine spirituelle Qualität. Neugierig, selbstverständliche Wahrheiten nicht einfach so hinzunehmen, sondern tiefer zu schauen und auch mal andere Perspektiven einzunehmen. Ja? Was auch immer. Ja? Die Dämonisierung haben wir ja heute an den Medien ziemlich stark von irgendwelchen Kräften. Im Moment ist es ja Russland und Putin und das sind die Bösen oder der Iran, das sind die Bösen sozusagen. Und da einfach mal andere Perspektiven wahrzunehmen, ist das vielleicht andere Leute ganz anders wahrnehmen. Und dann ergibt sich daraus meistens ein weiteres Bild und ein klares Handeln auch. Das ist auch eine Art von Wachheit, finde ich.
Ich habe noch eine Frage näher am Ausgangspunkt von unserem Interview, und zwar bezüglich Frieden und Ich. Also ich kenne es als eigene Erfahrung, dass ich, selbst wenn da der Ich-Gedanke schon noch da ist, ne, also die zum Beispiel die Sinne ganz klar so wahrgenommen werden, dass sie von hier ausgehen und von hier die Erfahrung machen, dass aber wenn gleichzeitig so ein Frieden ist mit allem, was passiert und gedacht und gefühlt wird, ja, dass das eben auch Frieden ist, mit Ich-Gedanken vielleicht oder mit Bezug auf den Körper und die Person.
Ja, und der Ich-Gedanke an sich ist ja kein Problem. Ne? Je nachdem, wie du ihn, ja, wie intensiv er wahrgenommen wird, oder wie du diesem Konzept, ob du ihn glaubst, aber wenn du ein paar Mal erkannt hast, dass der Ich-Gedanke eigentlich auch nicht die Realität ist, ja, dann aber trotzdem kann es ja noch so erscheinen, als wenn, klar, wir können sagen, das ist meine rechte Hand. Ja? Soll ich auch immer sagen, so manchmal. Ja? So, oder einfach nur, ich spüre meinen rechten Zeigefinger. Das kann wunderbar sein, ja. Einfach diese sinnliche Wahrnehmung, die anscheinend an ein Ich gebunden ist, auch einfach zu kosten und zu genießen. Das ist vollkommen erlaubt. Ja? Ich finde, mir fällt ein Zitat von Ramana ein, wo der gefragt wurde, ja, wie ist es denn, wie nimmt der Jani denn, er hat ja kein Ich mehr, oder nimmt er sein Ich nicht wahr? Und Ramana hat dann sowas gesagt, wie natürlich, der Jani weiß auch, dass er weiß, dass er der Körper ist, aber er weiß auch, dass er alles andere ist. Ja? So. Das ist für mich der Unterschied. Ja? Wie vorher ist es so, ich bin nur mein Körper, aber so ist jetzt ist es ja, ich bin Körper, ich bin irgendwie ich, aber da ist auch noch was drüber hinaus. So, in der Richtung. Und dann der Ich-Gedanke, warum soll er nicht auftauchen? Warum soll nicht ein Gedanke auftauchen? Ich bin Devasetu, ich bin Thorsten, ich bin Martha. Vielleicht taucht er bei mir auf einmal auf, ich bin Martha oder so. Das wäre auch interessant.
Das würde ich ungerecht finden.
Ja, du hattest ja am Anfang ein bisschen unterschieden zwischen den Menschen, die erst bei sich selber gucken und nach Frieden gucken und die erst im Außen nach Frieden schauen. Jetzt waren wir ja mehr bei denen, die im Außen nach Frieden schauen. Jetzt vielleicht nochmal zu den Menschen kommen, die im Innen nach Frieden schauen. Kann das auch gleichzeitig passieren?
Ja, natürlich ist es eine künstliche Trennung, erstmal zu sagen, die nach innen schauen, die nach außen schauen. Das ist ja in uns allen, findet Außenschauen statt und findet Innenschauen statt. Das ist mehr so eine Art von Gewichtung, und um das ein bisschen klarer zu machen, diese Trennung. Ich würde sagen, bei den meisten ist es tatsächlich wie beides. Ja, manchmal wird man vom äußeren Leid sehr berührt und will sich damit auseinandersetzen und schaut dann, was löst das in einem selbst aus. Auch das ist, letztendlich gibt es da keine Trennung. So, das kann also gleichzeitig passieren. So.
Ist da nicht auch immer diese totale Hilflosigkeit mit verbunden, dass ich überhaupt keine Kontrolle darüber habe, wo meine Aufmerksamkeit, ob die sich nun gerade im Außen und da oder ob sie dann wieder zurückfällt oder so. Ich erlebe das so häufig, dass ich da völlig gar keine Kontrolle, dann geht die Aufmerksamkeit hier hin, dann fällt es einem auf, dann geht es wieder zurück und so. Also, dass ich das gar nicht kontrollieren kann, wo gerade die Aufmerksamkeit, ob die nach außen oder nach innen geht.
Ja. Und wenn die Hilflosigkeit auch da sein darf, sozusagen, manchmal fühlt sich es hilflos an, ne?
Ja.
Dass du es nicht kontrollieren kannst.
Und in dem Moment hast du vielleicht noch immer nicht in dem Sinne die Kontrolle darüber, aber kann da die Bereitwilligkeit sein, zu sagen, oh Mist, jetzt merke ich gerade, meine Aufmerksamkeit hat sich da vielleicht irgendwo verzettelt, wo ich gar nicht hin wollte. Und jetzt merke ich diese Hilflosigkeit darin. Und in dem Moment, wo die Bereitwilligkeit da ist, diese Hilflosigkeit zu fühlen, kannst du viel mehr wieder zurückkehren mit deiner Aufmerksamkeit, ja, oder? So. In dem Moment, wo das dann weiter abgewehrt werden soll.
Ja, wo deine Widerstandslosigkeit mit verbunden ist. Also wo das Bemerken stattfindet, aber kein Widerstand da ist, sondern einfach bemerken und dann diese, dass es auch kein Problem dann in dem Sinne wird, dass ich nicht Krieg führen muss für den Frieden.
Ja, das musst du nicht. Und du kannst immer klarer wissen, welches dich wohin führt, ja, und wohin du willst. Und dann, je mehr du das liebst, wo du eigentlich sein willst, zieht dich das natürlicherweise an.
Ja, das ist ja auch ein schönes Spiel, dass es manchmal nach außen geht. Und manchmal gibt es ja auch nach außen gehen, ohne dass es leidvoll ist, sondern einfach eine Außenbetrachtung, die interessant ist und auch erweiternd ist. Manchmal gibt es eine Außenbetrachtung, die leidvoll ist, wenn du da was verändern willst. Ja, aber auch überhaupt dieser Bewegung von nach außen und dann nach innen, ja, Form, Formen, die gesehen werden und dann wieder Formlosigkeit. Das ist ja auch ein schönes Wechselspiel eigentlich.
Ja. Und manchmal gibt es sogar eine Innenbetrachtung, die leidvoll ist.
Natürlich.
Ja, wo es dann schon sein kann, das kannst du durchbrechen, um aus dieser Nabelschau von, was mit mir und meinen Gefühlen los ist, rauszukommen und zu gucken, so, da gibt es ja noch einen Himmel und Bäume. Und
oder auch diese Erfahrung, dass das Ich davon hört, dass das Ich der Störfaktor ist. Und dann das Ich denkt, jetzt muss ich mich zerstören. Mhm. Weil das ist auch so eine schöne Dynamik, wo man so schön so einen Kreislauf fahren kann. Weil man irgendwie merkt, dass das sehr belastend sein kann, immer gegen so eine Ich-Idee zu laufen oder sich durchsetzen zu wollen oder so. Und dann merkt das Ich das irgendwie und
da
ich bin
eine eigene interne Kriegführung dann, die sinnvoll werden kann, auch auf dieser Innenschau-Seite.
Ja. Und auf dieser Ebene ist natürlich dann noch schwieriger, im Außen Frieden zu erkennen oder so, dass es dann drinnen schon irgendwie so eine Dynamik gibt.
Und es gibt sicherlich auch so ein Konzept, wie ich müsste mit meiner Hoffnungsarbeit immer innen sein oder so. Ja?
Mhm.
Oder es wäre es falsch, sozusagen außen zu schauen. Das ist auch nur ein Konzept.
Ja, oder eben so, ne, um nochmal auf die Vasetus-Frage auch zurückzukommen, so, wenn wir mal so unterscheiden wollen, da gibt es die, die zunächst im Außen schauen, da gibt es die, die zunächst im Innen schauen. Und wenn das einseitig bleibt, oder das eine unter Ausschluss des anderen, dann wird es einseitig und begrenzt. Ja? Und klar, wenn es dann eher dahin kippt, dass wir sagen, oh okay, jetzt gilt nur noch innere Wahrheit und nur noch innerer Frieden und das Äußere geht es gar nicht mehr, ja, dann kann das wiederum ignorant für die Außenwelt werden. Ja. Bis, wenn wir tatsächlich tief genug schauen, irgendwann erkennen, so, da gibt es eigentlich gar nichts von all dem Getrenntes. Da gibt es eigentlich gar keine Grenze zwischen innen und außen. Ja. Und dann ist das wiederum hinfällig. Aber klar, bis wir dahin kommen, gibt es manchmal da dann auch Verzerrungen. Ja, dass das eben wirklich so eine Nabelschau wird oder so, okay, es geht nur noch im inneren Frieden und was da draußen passiert, interessiert mich gar nicht mehr. Als ob mich das nichts anginge.
Ja, es ist so gut, dann offen für Veränderungen zu bleiben, sich immer klar zu machen, das stimmt jetzt im Moment so, aber was morgen ist, weiß ich nicht.
Und es ist sicherlich für die allermeisten von uns ein ganz wichtiger Schritt zunächst mal, eben gerade weil wir normalerweise erstmal so darauf konditioniert sind, nach außen zu schauen und das auf uns zu beziehen oder uns darauf zu beziehen. Und dafür braucht es irgendwie anscheinend auf diesem Weg der psychospirituellen Entwicklung erstmal diese Bereitwilligkeit, sich von der Welt abzuwenden. Und erstmal nicht für irgendwas da zuständig zu sein. Und erstmal das alles auch nicht auf mich zu beziehen und davon nichts haben zu wollen und da nichts verändern zu wollen und bereitwillig zu sein, nach innen zu fallen und zu schauen, was da wirklich ist. Aber das ist eben nur der erste Schritt sozusagen. Aber ein ganz wesentlicher Schritt sicherlich.
Und verschiedene Phasen gibt es mal in einem Blogbeitrag, Weltzugewandtheit genannt, eine neue Weltzugewandtheit, die manchmal entstehen kann. Ja? Normalerweise ist unsere Weltzuwendung erstmal, ich will die Welt verändern. Ja? Und vielleicht mit positiver Absicht, ich will sie retten. Ja? Und oft ist dann, wie Patrick das eben gesagt hat, ist es ganz natürlich, dass in der Welt, lass mich mit der Welt in Ruhe. So, ja, ich will jetzt einfach. Ich will wissen, wer ich bin, was meine wahre spirituelle Natur ist. Und das ist oft eine Weltabgewandtheit. Ja? Und dann gründen wir uns darin so und merken, egal wie die Welt ist, da ist dieser innere Frieden, diese Leere, das, was ungerührt ist. Und da scheint es mir dann manchmal ganz natürlich zu sein, dass eine neue Weltzugewandtheit kommt. Dass wir dann wieder auf die Welt schauen, aber nicht mehr mit diesem Anspruch, es unbedingt verändern zu müssen, aber durchaus mit dem Potenzial, dass Veränderung passieren kann. Und das gibt unterschiedliche Phasen. Manchmal ist es total wichtig, alles wegzulassen. Und auch wenn, gerade jetzt, wenn wir in Stille sind oder in Meditation sind, und da ist kein Gedanke über die Welt oder Politik oder über irgendwas, über Leiden, da ist einfach nur das Sein in diesem Moment. Und wenn wir darüber sprechen, dann können wir uns dem wieder zuwenden.
Genau. Es scheint manchmal eine ziemliche Herausforderung zu sein, wenn die Resonanz auf einmal entsteht für Stille. Und dieses Absinken passiert, vielleicht auch im Kontakt und im Satsang. Und dann geht man raus, zack, ist das alles wie weggeblasen. Und dann gibt es so eine Tendenz, da immer wieder hinzuwollen, als wenn es gar nicht integrierbar wirklich ist. Und da kann eine ziemlich große Verzweiflung entstehen, wenn das wirklich im Bewusstsein klar wird, oh, hier ist da Frieden, wenn ich dahin gehe und Kontakt bin mit Menschen und so, dann gibt es da so eine Ansteckung und dann fällt das ab. Ja, und dann geht man scheinbar raus und da läuft das Ganze mal weiter und dann klingeln und dann werden alle Knöpfe schön gedrückt und dann scheint es manchmal so, als wenn das nicht wirklich zu integrieren ist. Als wenn das dann auch so dual. Und da finde ich, ist es eine sehr große Herausforderung, wirklich in sich zu spüren, ja. Wie weit kann das wirklich zu 100% integriert werden, also in alles scheinbar Normales. Also dass da nicht so mit der Heilige und der Unheilige entsteht oder irgendwie sowas. Ne?
Ja, und die Verzweiflung gehört auch mit dazu.
Ja.
Und das zu spüren, aber ich meine, das ist deine Erfahrung dann
letztendlich. Es geht so oft rein und raus, bis es genug hat. Also auch, ich habe es auch als nicht planbar erlebt, sondern einfach, dass es so lange, wie es sich so rein und raus anfühlte, bis irgendwie was aufgegeben hat, so. Das ist irgendwie so. Und das heißt nicht, dass nochmal Ärger entstehen kann. Also ganz witzig, ich bin neulich eine Straße gefahren und es war Dämmerung und ich hatte so ein Gefühl, pass auf, fahr langsam, es könnte Rehwechsel sein. Ich gehe vom Gas und ich fahre mitten auf der Straße und ich sehe von rechts einen Kopf und dann ging drei Stück Rehwild über die Straße und von hinten kommt ein Taxifahrer an, laut hupend auf den Grünstreifen überholen, musste kurz abbremsen. Und durch sein kurzes Bremsen ist er nicht in drei Rehwild reingefahren. Der wäre da komplett und der hat sich beschwert und ich saß im Auto. So ist das. Der beschwert sich und bepöbelt und meckert auf die Welt und alle Autofahrer dieser Welt und er weiß gar nicht, was er für ein Geschenk gerade gekriegt hat. So, und so glaube ich, so habe ich so geguckt, ja, früher warst du vielleicht auch so, du hast dich unentwegt über irgendwas beschwert, was nicht so gewesen ist und was weiß ich, was mir alles erspart geblieben ist. Das war irgendwie so ein ganz, ach, ja, so, irgendwie wird so klar dadurch, was wir manchmal da so spooky-mäßig unterwegs sind mit unseren Gegenbewegungen und das finde ich, dass es wie andere sind. Und dass das so ein Geschenk ist, dass sie so sind. Da habe ich gesagt, ach, du warst jetzt sagt der Engel für ihn auf dieser Straße und er weiß es gar nicht. Weiß gar nichts davon. So häufig habe ich bestimmt auch schon Schutzengel gehabt und wusste es nicht. Ja. So ist das im Satz auch noch.
Ja, und du hast scheinbar gesagt auch vorhin, ja, du weißt eigentlich auch schon darum, dass es sich integriert. Und Teil dessen, dass es sich integriert, sind diese Übergangsphasen und diese Frustration darin und dieses so, oh Mist, jetzt wenn es hat, dann ist es schon so still und klar und weiß ich darum und ist Frieden so offensichtlich und dann draußen gibt es wieder irgendwas, wo das noch durchdringen kann. Und während es so durchsickert, gibt es manchmal Unruhe. Das ist Teil dessen, wie es sich integriert.
Und da kommt auch Demut ins Spiel, merke ich dann auch, weil für mich ist immer, also es kann noch so advaita-mäßig wie auch immer rüberkommen, dann kommt bei mir immer sowas, nagelt ihn ins Kreuz. Mit allem, was dazu wird, wer auch immer manchmal da so, nagel ihn einfach ins Kreuz und warte, ob nicht doch eine Stimme kommt, die sagt, aua, ich will hier nicht hängen. Und das ist so, es ist immer eine Frage, wie doll der Schmerz denn auch gerade dann wird. Und kann da irgendwie Hingabe dann kommen, aber das ist, also da merke ich so, da vielleicht auch da diese Demut, die dahinter ist, einfach das immer wieder in diesem Bewusstsein zu haben, ne? So, also
genau dafür ist das gut.
Mitgefühl.
Ja, es ist beides so gut. Es ist schön, dass wir diese Räume haben, ja, wo eben mehr diese Innenperspektive auch gefördert wird oder wo wirklich ein Freiraum geschaffen wird, was ein formeller Satsang ja ist, ja, wo es wirklich explizit einen Raum gibt, wo die Außenwelt mal draußen bleibt und wir Raum und Zeit haben, wirklich nur still zu sein, uns nach innen zu wenden und diesen Frieden zu entdecken, diese Leere, dieses reine Sein. Und dann gehst du hier raus und kriegst die Außenwelt um die Ohren und wirst da gerüttelt und geschüttelt und getestet und das ist, wie es sich integriert und wie seine Wirklichkeitsüberprüfung, sein Reality-Check kriegt.
Ja.
Und eben wirklich auch auf die Erfahrung hingerüttelt und geschüttelt und geprüft wird, dass du nicht mit den schönen erleuchteten Konzepten davon kommst und die der Außenwelt um die Ohren austun, wirklich.
Ja.
Und das Durchsickern finde ich einen schönen Begriff in dem Sinne. Wenn wir das absolut erkennen, ist das vielleicht wie, wenn wir Wasser irgendwie schmecken oder merken, wir sind Wasser sozusagen. Ja. Mhm. Aber dass das wirklich dann in alle Lebensbereiche durchsickert, das dauert. Das hat seine eigene Trägheit auch. Ja.
Und da gibt es einige Bereiche, die sind schon durchlässiger, andere müssen erst ein bisschen vorweichen oder, ja, oder wehren das dann erst recht noch ab. Und dann muss es vielleicht von woanders unterwandert werden.
Und vielleicht gibt es dann Durchsicherung auch nochmal in Bezug auf das Thema zu machen, zu haben, ja, für innerer Frieden und äußerer Frieden und Politik und soziales Engagement. Ich habe das Gefühl, dass es da auch so eine Art Durchsickern geben kann, von immer mehr erwachtem Bewusstsein hinein in die verschiedenen politischen Konfliktherde oder problematischen Themen. So scheint mir das zu sein, dass einige. Und dann, wenn man es wieder in dieser Trennung machen will, einige politisch engagierte Menschen auf einmal einen Zugang kriegen zu mystischen Erfahrungen und zu einer inneren Weite. So und andersrum einige andere, die sehr, sehr tief sozusagen in diesem mystischen Zuhause sind, dann auf einmal ein politisches Engagement empfinden sozusagen oder Impulse dazu. So. Das scheint ein bisschen mehr zu werden oder das scheint so mehr zu kommen.
Ja, also ich habe jetzt vor kurzem Bernd Senft nochmal interviewt, auch über diese Themen. Und zu ihm kommen ja alle Informationen jetzt. Und er sagt auch, es gibt selbst in diesen Führungsriegen, ne, also diesen zum Beispiel im, IFS, also an hohen Stellen gibt es immer mehr Leute, die aussteigen, ne, die das durchschauen und nicht mehr mitmachen wollen und dann eine ganz wichtige Funktion haben, nämlich das, was da passiert, so ans Tageslicht zu bringen, auch und anderen klar zu machen. Ne. Das muss ja nicht unbedingt sein, dass die dann direkt spirituell werden oder so, aber überhaupt diese Tendenz, dass Sachen ans Tageslicht kommen und offen werden, und die ist im Moment Gott sei Dank da. Ne. Und ich bin eigentlich jetzt auch sehr relaxed mit allem. Also ich sag mir, das Leben ist so groß, wenn das Leben das verändern will, das macht es. Ne? Und wie es macht, ich kann es nicht wissen, ich finde es eher spannend. Ne? Also wie Sachen sich verändern können. Und da passieren Sachen, da käme man nie drauf, durch Überlegen oder irgendwas. Ne?
Das stimmt, ja. Und wenn man sich nur vorstellt, dass eine von diesen, was hattest du gesagt, 85 Familien oder was, die Welt irgendwie kontrolliert, zu großem Maße beeinflussen mit ihren finanziellen Mitteln. Wenn man sich vorstellt, gerade in so einer Familie sind zwei, drei Leute, die auf einmal irgendwie aus irgendeinem Mund erwachen oder ja, das merken, ja, da ist diese Dimension da. Was könnte das für eine Veränderung bringen? Ja?
Dann stecken vielleicht auch andere in ihrem Umfeld an und bringen die auf die Idee, so wow, vielleicht kannst du mitfühlen und selbstlos viel glücklicher werden dann mit all dem, was du haben und besitzen und behalten kannst.
Noch einmal investieren nicht mehr in irgendwelchen ausbeuterischen Unternehmen, sondern in richtig gute, nachhaltige Umweltunternehmen oder sowas. Und wer weiß, das ist viel möglich. Und in dem Sinne ist es eine schöne, neugierige Haltung zu sehen. Ah ja, wie findet dann die Veränderung statt sozusagen, anstatt sie auch forcieren zu müssen oder Angst davor zu haben, sondern einfach zu gucken, naja. Das Potenzial. Und es gibt auch das Potenzial, wir das gar nicht irgendwie idealisieren. Es ist genau das gleiche Potenzial, könnte sein, dass wirklich eine ganze Menge in die Luft fliegt und die Menschheit sich selbst vernichtet. Das Potenzial ist immer noch da. So,
ja. Und vielleicht ist das Universum dann ein friedlicherer Ort. Das wissen wir.
Ja, so war das zu machen.
Wer weiß, wie viele Arten dann im ganzen Universum aufhören und sagen, oh, dieser Kriegsplanet ist weg.
Ja, ich habe dich
ja, ich hatte ja noch zwei Stichpunkte, zwei Themen, die ich gerne ansprechen würde. Das wäre eine Ausdruck viel schon, nämlich Hingabe, also Dienen und Hingabe. Ist Dienen und Hingabe für alle Menschen, die spirituell ausgerichtet sind, quasi vom Vorteil? Also die Offenheit dafür oder das zu leben.
Ich glaube, du kommst nicht drum rum.
Vom Inhalt sowieso nicht.
Ja. Auf die eine oder andere Weise, am einen oder anderen Punkt, damit es komplett ist, führt kein Weg dran vorbei. Die einen kommen mehr über den Weg, die anderen mehr über den anderen, aber am Ende kommt es zusammen. Ja. Es geht nicht anders. Da gab es mal so einen ganz schönen Artikel von einem Schüler von Ramana, der das sehr schön beschrieben hat, so wo es eben so darum ging, dass der Jnani-Weg oder der Bhakti-Weg, also der Weg der Erkenntnis und der Intelligenz und des Selbsterforschens und der Weg der Hingabe und der Liebe und des Dienens, dass die irgendwie zwei verschiedene Wege zu sein scheinen. Und der hat das sehr schön, sehr ausführlich, ich versuche das jetzt mal so kurz, knapp zusammenzufassen, so in meinen eigenen Worten oder so, wie ich es verstanden habe, wäre, dass die am Ende zusammenführen müssen. Denn wenn du wirklich erkennst, wer oder was du bist, da muss dieses begrenzte Ich sich dem hingeben. Ja? Oder das ist wie das, ja, dieses denkende Ich, das sich für diesen getrennten herrschenden jemand hält, wenn das erkennt, wer oder was hier wirklich alles ist, nicht mal beherrscht, sondern alles ist, ja, das muss auf die Knie fallen in Hingabe und kann gar nicht anders als dem zu dienen, ja, weil das Einzige ist, was Sinn macht und was erfüllend ist. Und in totaler Hingabe, wenn du den Weg verfolgst und liebevoll hingegeben, wirklich dienst und es wirklich selbstlos ist und mehr und mehr, je selbstloser und echter und ehrlicher, bedingungslos das ist, erkennst du, dass du nichts und niemand dienst außer dir selbst, dass es da kein Trennen gibt. Das ist so wirkliche Liebe, wirkliche Erfüllung, wirkliches Sein gefunden wird. Und das heißt nicht, dass wir immer jetzt irgendwie auf dem Boden rumkriechen und anderen Leuten die Schuhe putzen. Ja? So ist das nicht gemeint. Ja? Das kann durchaus in einer Führungsposition sein. Wundervoll. Ja, kann sehr, sehr effektives Dienen sein.
Und aus Freude. Und ich meine, ja. Ich weiß jetzt nicht, du hast einfach nur Hingabe und Dienen gesagt und schon wesentlich lang, dass das trifft, ist die erste Frage sozusagen, aber wäre das vielleicht nochmal in der Resonanz mit Dienen? Hört sich ja meistens so an wie, oh, ich bin Diener und ich bin klein oder sowas und das ist irgendwas etwas Unterwürfiges, aber eigentlich wirklich dem Leben zu dienen, ist eigentlich es, oder irgendjemand anderes zu dienen im Sinne von Handlungen zu vollziehen, die nicht eigennützig ist, ist eigentlich auch wiederum Freude. Ja. Das kann so schön sein. Ich meine, mir kommt so ein bisschen die. Mir kommt so ein bisschen so eine Erinnerung, wie, ich meine, mittlerweile ist es ja so, dass, wenn wir Veranstaltungen haben, haben wir manchmal auch schon Helfer, die den Raum vorbereiten für den Satsang sozusagen. Ja. Und jahrelang haben wir das immer alleine gemacht. Noch immer machen wir das viel alleine. Und das war immer, für mich war das immer so ein Dienst am Satsang, den Raum vorzubereiten und zu sehen, dass alles ordentlich ist und eine schöne Atmosphäre auch vom Raum her ist. Das war so eine Art Dienst, in dem ich das für meine eigenen Satsang, würde ich mal sagen. Aber das ist so eine schöne Sache, oder solche Räume wie hier zu haben und so zu putzen oder irgendwie. Ja. Ein schönes Dienen. So. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es gemacht werden muss, sondern es passiert von alleine. Das ist ein schöner Dienst. So. Und dann kann man natürlich fragen, was dienen wir? Dienen wir jetzt dem Frieden oder dienen wir was anderem? So. Aber vielleicht nochmal erst die Frage an dich.
Also ich meine mit denen einfach nur das tun, was im Moment einfach ansteht. Ne? Jetzt unabhängig, ob das von der Position her oder so, einfach das, was, wo ich das Gefühl habe, das Leben will es im Moment so. Oder das finde ich eine Art Dienen jetzt, ohne darauf auf eigene Vorteile oder Nachteile zu schauen.
Das stimmt, damit nimmst du in gewisser Weise Kontakt mit einem höheren Willen auf, ja, der sagt, der irgendwie, wo dein Organismus irgendwie spürt, ah ja, das ist jetzt dran.
Und da hast du schon direkt die Verbindung zwischen Hingabe und Dienen, ja? Und der Bereitwilligkeit, mich und meinen Willen und meins hinzugeben und dich dem hinzugeben, was das Leben war, wie auch immer wir es nennen wollen, diese höhere Intelligenz, dieses umfassendere Sein, was das gerade will. Und eben, wiederum, ja, wenn wir wirklich frei und wenn wir wirklich erfüllt sein wollen, wenn wir wirklich glücklich und in Frieden sein wollen, kommen wir da nicht drum rum. Weil wir sonst in unseren kleinlichen Bedingungen von mir und ich will hier bestimmen und ich will kriegen, wie ich will,
gefangen bleiben.
Und das ist eigentlich unmöglich und unfrei und funktioniert einfach nicht.
Ist es nicht so, dass Dienen irgendwie auch sowas wie ein Talent ist? Also manche Menschen können gut malen, andere gut musizieren und manchen Menschen liegt das Dienen einfach mehr irgendwie. Die haben einen Hang dazu, eine Neigung dazu.
Ja.
Und andere vielleicht mehr sich bedienen zu lassen. Also.
Das war sehr schön. Wenn wir so in dieser Definition von Dienen wäre, irgendwie so die niederen Dienste zu tun oder so, ja, dann macht das sicherlich auch Sinn. Ja. Aber so wie du es gerade gesagt hast und wie wir es eigentlich bisher auch zum Teil so angesprochen haben, finde ich, können wir durchaus eben auch sagen, ja, da ist Dienen auch das, was so aussieht, wie sich bedienen lassen, wenn es aus dieser Hingabe kommt. Ja, wenn das ist wie an der Stelle, an der ich gerade bin, und sei es, dass mir die Schuhe geputzt werden, weil ich für anderes gebraucht werde, weil ich dafür zur Verfügung stehe und mich dem hingebe, dass ich jetzt nicht mehr die Zeit und Kapazität habe, das Klo selber zu putzen. Ja, weil gerade das Leben anderes von mir will. So, dann ist das auf der Ebene das Dienen und die Hingabe, die da geschehen. Oder?
Ja. Ja. Mhm. Quasi, ja, sich bedienen lassen kann auch ein Dienen sein. Ja.
Ja. Ja,
du gibst dem anderen die Chance,
ja, das stimmt, auch das,
seinen, ja, Fähigkeiten entsprechend zu dienen. Ne?
Ja.
Mhm. Und kann ja vielleicht auch genauso auf Widerstand stoßen.
Das stimmt.
Ja.
Ja, das stimmt allerdings.
Ja, vielleicht ist da manchmal auch eine Art von Identifizierung drin in beiden Rollen. Ne? Ja. Und dann kann dich jemand, der immer dient, ziemlich auf den Nerv gehen. So, dann kommt man auf den Verschluss hier.
Ich will jetzt mal meine Ruhe selber auf den Finger stecken.
Wenn das als Rolle dann ein Thema wird, dann ist das natürlich eine Falle.
Ja, es ist spannend. Ich meine, ich finde auch da ist der Ramana ganz spannend. Ich meine, auf der einen Seite hat er selbst sehr viel gedient in seinem Ashram, hat noch das erste Mittel vorbereitet, war darauf aus, dass keiner, das erste Mittel von alle anderen genug bekommen haben, also sehr, sehr dienend. Und auf der anderen Seite, ja, hat er es auch zugelassen, dass man ihm, dass zwei Leute um ihn herum sind, fünf zugefächelt haben, wenn es ihm zu heiß war, oder zwei sich vor ihm auf den Boden geschmissen haben, weil sie ihn einfach verehrt haben, so, und anders gedient haben. Ja, ja, aber beides hat er zugelassen. Und mir scheint so, dass beides halt beiden nicht identifiziert war mit den Rollen, sondern es ist ein Spiel, was das Leben spielt. So. Und dass da jemand groß ist oder jemand klein ist.
Dass so Identifikation wegfällt, kann man dann nur darauf warten.
Du kannst sie bemerken, ja, und wenn du sie bemerkst, kannst du bemerken, wie sich das auswirkt. Und je mehr dir bewusst wird, dass das eigentlich leidvoll ist, und sei es nur im Sinne von nicht wirklich, völlig frei und erfüllt und in Frieden, dann wird es da weniger und weniger Interesse daran geben, das fortzusetzen und mehr Bereitwilligkeit, das rennen zu lassen. Und allein schon das Bemerken dessen und das Bemerken dessen, dass das eigentlich leidvoll ist, ist eine Art von Brennen, in dem das nicht wirklich Bestand haben kann. Und in dem das durchschaut werden kann, ja, in dem entdeckt werden kann, okay, was ist hier wirklich die Situation? Wer gehe ich hier wen und wer hat was davon? Und was gibt es da, was ich hingeben kann oder was ich nicht hingeben will? Und was habe ich davon? Wie wirkt sich das aus? für mich selber, für alle um mich herum, ja, und dann im Endeffekt aber auch wieder für mich in meinem Erleben. Ja, was macht das? Dann macht das die Wahl klarer, wenn ich eine Wahl habe. Und die wird dadurch im gewissen Sinne irgendwie einfach klarer.
Und das führt zu einem natürlichen Reflex, dass du aber nicht mehr leiden willst. Ja? Weil sobald du die Identifikation hast, ja. Ja, ich meine, Lila und Langerji machen das manchmal so, sprechen da von aufgeblasenem Ego sozusagen. Ja, wenn man so, oh, ich bin groß, ich bin toll, besser als du und so. Oder vom deflated oder wie zusammengefallen Ego.
Ja, ich bin nicht sehr, ich bin unerleuchtet.
Beides ist Leiden. Ja. So. Und je mehr wir das merken, desto mehr kann das Feld des Beides weg. Desto mehr entspannt sich in die Natürlichkeit, wo du nichts und niemand sein musst und alles sein kannst, sozusagen. Jede Rolle annehmen kannst und spielen und dann fällt sie wieder weg, wie von alleine. Und dann ist das nächste da und dann ist vielleicht nochmal keine Rolle da. So, aber was ich sagen will, ist eben, ne, wenn das Leiden bewusst wird, dann entspannt sich irgendwas. So.
Und das kann sogar in der Hingabe und Lieben sein. Ja? Ich meine, es gibt sogar Leute, die vollbringen selbst das Kunststück oder vielleicht ansatzweise kennen wir das sogar alle phasenweise für mich und darum sind ja einige besser als andere. Also wie großartig zu sein, darin wie hingebungsvoll ich bin oder wie toll ich dienen kann oder wie wichtig das ist, dass ich so gut diene. Oder, ja? Und dann ist das in gewissem Sinne eine aufgeblasene Identität in Dienen und die kann auch fliegen. Ja. Merken so, das ist nicht wirklich. Das ist nicht wirklich, was ich will, nicht wirklich, was es da macht.
Oder ich lasse mich bedienen von einer großen Ruhe-Rolle. Aber da kommen sie ein bisschen wie die Füße.
Ich bin sogar nicht los, dass du das nicht kannst. Mach dich gut, Welt.
Das ist von Lila auf dem Notizstift im Abfahren, wo man das gerade erzählt hat, dass eben manchmal Leute, egal die Füße küssen, ja, küssen wollen, sozusagen, weil die ihn einfach so verheeren, sozusagen. Jeder macht das nicht.
Oder einfach aus dieser natürlichen Hingabe.
Aber es ist aus Indien kennen, wo es ja fast natürlich ist.
Und Lila hat das selber auch gemacht mit Papaji.
Ja.
Aber Lila hat immer die Füße weggezogen, sozusagen.
Ist schnell beiseite gesprungen.
Muss es immer nicht beiseite springen.
Bei den Friedensgesprächen in Berlin, da war ein Thema auch Schatten. Also, dass eben ein spiritueller Lehrer gesagt hat, eben wir sollen nach unseren Schatten schauen. Aber ja, mir ist das nicht so ganz klar geworden, weil Schatten ist ja das Verdeckte. Also, wie kann ich bewusst nach dem Verdeckten schauen? Oder kann man das wirklich?
In gewissem Maße schon. Also das ist tatsächlich ja auch, was Ida auch sagt, was ich eigentlich eine ganz schöne Definition so von Erleuchtung finde, dass er sagt, Erleuchtung ist eigentlich das Licht dahin zu leuchten, wo es bisher dunkel war. Ja? Also in den Schatten. Das heißt aber wieder nicht unbedingt, dass du jetzt da rumleuchtest und suchst und gräbst. Ja? Aber es kann eine Offenheit dafür da sein. Es ist wie okay. Ja, Bewusstsein als Licht, die Metapher hat schon Freud so verwandt, ja, wie, okay, das Licht ist hier, Bewusstsein ist hier, ich bin bewusst, ich bin offen, mal gucken, was zeigt sich. Und wenn du intelligent, bewusst und ehrlich bist, Intelligenz als die Fähigkeit zu erkennen, dann wird sich das zeigen. Und in aller Regel ist es dafür manchmal auch wieder ganz hilfreich, von außen zu hören, denn oft werden die Leute um dich herum sagen, wo deine Schatten sind, wenn du sie selber nicht sehen kannst. Ja, wenn du bereitwillig bist, das zu hören, dann teilen sie dir das schon mit. Oder du merkst es selber, ja, dass da irgendwie irgendwas nicht stimmt. Du bist ja selber bei dir, du weißt ja auch noch, was im Dunkeln ist und wo du dir eigentlich was vormachst oder wo du bisher nicht hingeguckt hast. Ja, oder manchmal jahrelang nicht. Und auf einmal zeigt es sich und es ist wie, wow, wie konnte ich das alle Jahre nicht sehen?
Naja, ich finde das manchmal ein bisschen kompliziert. Also zum Beispiel kommt ein Hinweis und ich höre den, aber es macht eigentlich nicht so, es resoniert eigentlich nicht so mit mir und dann kommt bei mir dann direkt der Gedanke, das ist denn dein eigener Schatten, ne, den er auf mich projiziert.
Das gibt es auch, na klar. Ja. Und das gibt es mit Sicherheit. Ja. Und manchmal ist das eine sehr effektive Abwehr. Ja? Das vermute ich jetzt bei dir gar nicht mal so, aber es gibt Leute, die laufen so durch die Gegend und sagen, ach, das ist alles deren Projektion. Ja? Die sind besonders erleuchtet. So, das ist eine sehr effektive Methode dann natürlich, ja? Um eben dafür gar nicht berührbar zu sein. So, um solche Schattenrückmeldungen nicht an sich ranzulassen. Ja? Aber auch da gibt es sowas wie ein gesundes Mittelmaß. Ja? Da gibt es so die, die eher dazu neigen, wie dass das da einfach abperlt und die anderen haben das Problem, ja, ich bin ja erleuchtet, so, deren Problem, deren Projektion, deren Schatten. So, und dann gibt es die, die eher alles auf sich ziehen und sagen, oh, hier stimmt noch was nicht und hier ist noch was verkehrt mit mir und ich bestehe hier nur aus Schatten. Ja, auch wieder beides nicht wirklich.
So. Mir kommt da gerade so ein Bild, Sonne, Baum und Schatten. Und irgendwie weiß ich jetzt auch nicht gerade, was. Ich meine, da ist die Sonne und da ist der Baum und logischerweise ist ein Schatten.
Nee, weil die Sonne noch ganz oben scheint.
Okay, dann nicht. Vielleicht liegt das. Also ich habe so gedacht, wenn ich erkenne, dass ich die Sonne bin, dann ist es mit wieder mit Baum und Schatten irgendwo.
Okay.
Ja, und die Blätter schon.
Ja, aber den Blättern, das stimmt. Aber
also wenn einmal der Fokus auf den Sonnenstrahl ist, also wenn ich einmal, ich bin Licht,
ja,
dann ist weder mit dem Baum noch mit dem Schatten.
Ja, das ist eine absolute Perspektive, ja. und auch ein großes Teil. Ja,
ja, stimmt.
Zu sagen, es gibt keine Schatten.
Keine Verleugnung, dass der Baum sehr wohl einen Schatten haben wird auf der relativen Ebene.
Ja.
Ja, und das gehört auch dazu, so, in gewissem Maße. Ja.
Ich finde, das ist einfach, dass er eher daran mitarbeiten wir ja auch ganz spannend. Ich finde, das zeigt eine ganze Menge von den Schattenbereichen, möglichen Schattenbereichen auf, ja, da wo wir Angst, Wut oder emotionalen Schmerz vermeiden, automatischen Abwehrbewegungen sozusagen. Ne? Und da kann man einfach, manchmal kann man einfach neugierig sein, wie ist denn das bei mir mit Angst? Ne? Habe ich da automatische Reaktionen? Wie ist denn das bei mir mit Wut? Habe ich da automatische Reaktionen? Wie ist denn das bei mir mit emotionalem Schmerz oder Verzweiflung oder Traurigkeit? Weiche ich dem automatisch aus oder kann das auch wirklich auf dem emotionalen Körper, darf das wirklich da sein und die Energie davon gefühlt werden? So. Das ist für mich ein Hinweis auf Schattenbereiche. Wenn das eine schnelle, automatische Reaktion ist, wie damit sofort irgendwas zu überspringen oder ganz wegzudrücken oder sich daran zu verlieren.
Das stimmt, da gibt es sehr gute Landkarten sozusagen. Und das Enneagramm ist eine sehr effektive Landkarte, die wir eigentlich gerne nutzen, die dir schon so ein bisschen was an die Hand gibt zur Orientierung, wo du mal gucken kannst. So, ja? Ob es da vielleicht bestimmte Bereiche gibt, die einfach nicht auftauchen in deinem Leben oder die so selbstverständlich sind, wie ja, das ist doch, wie es halt ist oder wie man ist. Und dann lernen wir auf einmal, oh, es gibt aber neue verschiedene Visionen von Wirklichkeit. Ja? So, dafür kann das sehr nützlich sein, sich mal wieder damit zu konfrontieren und überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, eigentlich dass das Schatten sichtbar machen kann.
Ja, wenn man den Hinweis von außen bekommt, einfach mal sagen, okay, wie wäre das? Ist da was?
Ja,
genau.
Ja, und dann ja, nach innen zu schauen oder das wirken zu lassen, und dann kommt dann auch mehr Klarheit. Ne?
Ja.
Und manchmal ist ja auch wirklich was und dann reicht das oft auch einfach da mal hinzuschauen. Ne? Ja. Und dann ist es auf einmal schon viel leichter.
Stimmt, und das Hinschauen ist das Licht, ja, das ist Bewusstsein. Ja? Sobald es beleuchtet wird, ist der Schatten ja auch nicht da. Also insofern der Baum.
Ja. Das stimmt. Schatten hat auch eine sehr entweichende Identität oder wie sagt man, Substanz, ja, wie dieses Ich. Ja? Wie wenn wir schauen, wo ist es denn? Ups, nichts zu finden. Ja? Sobald du das Licht in den Schatten leuchtest, wie schattig ist es dann noch? Ja.
Den eigenen Schatten fallen.
Ja.
Ja, meistens ist es ja, dass wir ihn entweder, ja, oder meistens ist es ja, dass wir davor weglaufen, sozusagen. Ja.
Oder
mit der
sein
Taschenlampe sein. Den eigenen, das wäre interessant. Wo finde ich meinen Schatten? Dann ist er nicht da. Und trotzdem, einfach diese Offenheit, das ist ganz schön, wie du es eben gesagt hast, einfach diese Offenheit, wenn da Kritik kommt oder irgendwas wie,
ja,
ich nachspüren, was ist denn da? Ja, ist da was, ist da nichts? Und wenn da was ist, darf das Gefühl, darf das ohne automatische Reaktion einfach da sein, gespürt werden. Das ist eine Art von Schattenarbeit dann. Arbeit in Anführungsstrichen.
Das ist das Aufhören der Arbeit der Abwehr. Ja.
Ist das Gefühl von Schuld, ist das was Zusammengesetztes von anderen Gefühlen? Oder wie würdet ihr das beschreiben?
Ja, wir beschreiben das nicht als Gefühl, sondern als eine Zusammensetzung von Gedanken, die irgendwelche Ursachen-Wirkungsverknüpfung haben. und dann Gefühlen, ja, wie vielleicht bist du betroffen, vielleicht hast du Angst irgendwie oder da ist eine Verletzung oder sowas, Verzweiflung, und daraus wird dann was gestrickt sozusagen. Und meistens ist Schuld dann auch der Versuch, das zu umgehen sozusagen, noch eine Lösung zu finden im Verstand, diese Hilflosigkeit, die da vielleicht zu spüren ist, nicht fühlen zu wollen, sondern dann in den Schuldgedanken zu versuchen, wie kann ich es doch noch richtig machen oder was habe ich falsch gemacht, was habe ich richtig gemacht und so weiter. Ne? Und in dem Sinne ist es eher wie unsere Einladung da oft einfach wirklich mehr dem Emotionalen nahe zu kommen, was das antreibt.
Und irgendwie scheint es mir auch gerade so, dass bei diesem Konglomerat von Schuld irgendwie auch so ein verbal oder unbewusst gedachter Gedanke mit drin ist von, es sollte anders sein oder es hätte nicht so sein dürfen. Ja, Schuld beinhaltet irgendwie auch diese zentrale Zutat für jede gute Leidenssuppe. Ja, so wie, wenn du wirklich leiden willst, dann muss das irgendwie mit drin sein. Das darf nicht so sein, das sollte nicht so sein, es hätte anders sein müssen. Ich darf nicht so sein, ich hätte das anders machen müssen. Ist aber nun mal leider so, wie es ist. So, und in dem Moment, wo die Bereitwilligkeit ist, das anzuerkennen, kommen wir wieder in Hingabe und Demut und ouch, vielleicht trifft es uns dann erst wirklich, es ist nämlich so und ich habe das so gemacht, ich habe das so erlebt und das tut vielleicht weh und das ist vielleicht sogar entsetzlich. Ja? Aber diese Betroffenheit hat ein viel höheres Potenzial, dass da was heilen kann und dass was wieder zum Frieden kommen kann. Während Schuld es eher in so einer Abwehrschleife festhält und fixiert und eigentlich die Kriegführung wiederum fortsetzt.
Können wir was zu dem Begriff kollektive Schuld sagen? Weil das war auch in Berlin, wurde das von einem ausländischen Satsang-Lehrer, der dann sagte, ach ja, deutsches Schuldkomplex, würde mich interessieren, was ihr dazu sagt.
Das finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Also das, da ist sicherlich ganz viel dran, dass einerseits das tatsächlich ja oft in dem Zusammenhang auch in der deutschen Kultur gesagt wird, wie dass das so wichtig ist, das nicht abzuwehren. Ja? Und andererseits würde ich schon sagen, dass genau dieses Festhalten dann an diesem Schuldkomplex oder dieser Schuld Identität auch oder diesen Gedanken, der da mit drin steckt, dass das eigentlich ja sogar so eine subtile Form von Abwehr ist, ja, wie wir eben besprochen haben. Also mir scheint das wirklich, wie ich, und klar, ich habe das ja in der Schule auch gelernt, ja, brav irgendwie, wie schuld wir sind und wie schuldig wir uns fühlen sollen. Das hat bei mir nie die gleiche Tiefe erreichen können oder nicht dasselbe bewirkt, wie wirklich dann irgendwann viel später mal einfach eigentlich auf eine Weise sogar unbefangen, aber echt diese Betroffenheit wahrzunehmen. Dieses, und da finde ich, gibt es dann mehr sowas wie, ja, es gibt auch sowas wie so einen kollektiven Schmerz oder ein kollektives Entsetzen und eine kollektive Betroffenheit über das, was getan wurde, über das, was erlebt wurde, über das, was da geschehen ist. Und in der Bereitwilligkeit, sich davon treffen zu lassen, würde ich sagen, gibt es viel mehr eine potenzielle Wachheit dafür, sowas nicht wieder entstehen zu lassen oder sich an sowas nicht beteiligen zu wollen. Ja, oder eine, wie soll ich sagen, eben auch da wieder eigentlich kommt es mehr in was Heilsameres und Friedvolleres. Ist das klar geworden?
Oder? Ja, also ja. Sich berühren zu lassen davon ist viel heilsamer als Schuld abzutun.
Ja. Und dann fällt eigentlich die Schuld dann auch weg, dann ist das nicht mehr ein Schuldgefühl, sondern vielleicht eine Betroffenheit einfach sozusagen. Und dann verwandelt sich das eigentlich in Mitgefühl und eine neue Wachheit dafür, wie Leiden, das Leiden nicht sozusagen produziert werden muss.
Und tatsächlich auch für diejenigen auf der Opferseite, ja, ist das eigentlich nämlich das Befriedigen dabei. Es gibt ja einige so wache, kluge, liebevolle Menschen, die wirklich diese Opferseite erlebt haben und die das sehr deutlich auch gemacht haben, dass das eigentlich ist, was sie auch zum Frieden führt oder heilsam ist, wenn diese Betroffenheit zugelassen werden kann. Ja? Eher als dieses Schuldkomplex-Dings und dieses, es ist einfach nicht wirklich befriedigend im Endeffekt.
Was mich jetzt nur wundert, ist, dass du das so klar jetzt beschrieben und gefühlt hast, obwohl du ja erst nach dem Dritten Reich zum Beispiel geboren worden bist. Also ist das einfach, ja, ist da doch so eine Verbundenheit mit der Kultur hier und den Menschen, oder?
Ja, mit Sicherheit. Ja.
Auf der relativen Ebene sind wir ja alle systemisch auch irgendwie eingebunden. Unsere Körper sind in Familienkörper eingebunden und auch in sicherlich sowas wie in kollektive Zusammenhänge. Das betrifft nicht die absolute Ebene sozusagen, da wo wir wirklich von allem frei sind, aber auf der relativen Ebene sind Organismen eingebunden in irgendwelche, wie immer man das nennen will, kollektiven Felder auch. Und das kann man manchmal, dann manchmal kommt das ins Bewusstsein. Ne? Ist wahrscheinlich anders, wenn wir jetzt in den USA irgendwie aufgewachsen wären. Vielleicht wären wir da mit irgendwelchen Feldern verbunden, von wegen, keine Ahnung. Ja, aber sowas gibt es und das ist manchmal wirklich spürbar. Ne?
Ja, wobei ich schon sage, also ich habe ja viel in den USA die Ausbildung auch bei Eli in den USA gemacht, wo uns viel eben auch solche Filme in den USA hat ganz viel solche Filme gezeigt über die Grauen der amerikanischen Geschichte, ja, und über die entsetzliche Brutalität, ja, und wie Herzen reißen, und natürlich konnte ich auch das miterleben. Ja, es ist nicht wie, ich will das jetzt nicht auf die deutsche Geschichte beschränken, überhaupt nicht. Ja, natürlich kannst du das bei allen Wesen mitfühlen. Ja. So. Und Eli hat hier in Deutschland spezifisch eher auch Filme gezeigt über die deutsche Vergangenheit und die Gräuel, die da geschehen sind, eben gerade weil tendenziell da die Identität einfach stärker ist. Das ist einfach die Neigung, dass die Identität stärker ist und dass da aber eben auch das Potenzial stärker ist, dann genau in der Bereitwilligkeit, die Betroffenheit zuzulassen, die Abwehr aufzugeben. Und damit kann die Identität auch eher wegfallen wiederum. Weil die Identität
durch die Abwehr der Betroffenheit wird die Identität aufrechterhalten.
Ja.
Ja.
Mhm. Hängt das nicht auch immer Schuld so an dieser Idee von Wahl? Ich hätte eine Wahl gehabt und hätte ich bloß eine andere Wahl getroffen und so.
Das ist ja, was Patman gesagt hat. Das ist eigentlich irgendwie, die Idee wäre, wir hätten wählen können, dass es anders, oder wir könnten wählen, dass es anders hätte sein sollen oder sowas. Mhm. Ja, und das fällt dann auch, würde ich sagen, in der Betroffenheit fällt das weg. Da wird irgendwie auch geahnt, ja, da liegt eine Perfektion drin, selbst in dem tiefsten Leiden. Und ich meine, ja, das ist wirklich sehr schwer zu sagen dann, aber irgendwie ist da auch eine Entwicklung durch das Leiden hindurch. Das wird dann oft spürbar so. Das ist einfach, es war unvermeidlich und irgendwo gehört es auch mit dazu zur Entwicklung des Bewusstseins, dass solche Sachen passieren. Schmerzlich, aber irgendwie auch mit Teil des Ganzen so.
Und dann eben in der Bereitwilligkeit, diese Betroffenheit wirklich zuzulassen und in der Begegnung damit, dann ist diese Verbundenheit möglich und kann das Herz wieder aufgehen und diese Einheit mit Vergebung, dem Sein. Ja, in dem Moment würde ich es nicht mal mehr Vergebung nennen, sondern es ist einfach wie, dann wird darin erkannt, dass es gut ist. Dass in diesem Schmerz eigentlich erst recht die Tiefe der Liebe eigentlich offenbar wird. Ja. Oder was viel Tieferes, viel Schöneres, viel Kostbareres spürbar wird, wofür es sich ja, lohnt, klingt fast so ein bisschen zynisch, aber es ist wie, dann ist es gut. Dann braucht es nicht mal mehr Vergebung in dem Sinne. Dann sollte es nicht anders sein, dann hätte es nicht anders sein sollen. Und das heißt immer noch nicht, wir werden dann leichtfertig und wiederum zynisch im Sinne von, ach, ist doch egal, können sowieso machen, was wir wollen. Es gibt ja kein Opfer, kein Täter. Ja, das ist es nicht. Das ist ganz was anderes. Ist klar, oder?
Und sicherlich, wenn, ich weiß jetzt nicht, wie der Lehrer das angesprochen hat, mit Schuldkomplex, das gibt es sicherlich, weil manchmal ist da eben, anstatt die Berührung zuzulassen, ist da halt dieses Schuldkomplex und der vernebelt auch unsere Wahrnehmung. Ja. Also würde ich jedenfalls sagen, zum Beispiel jetzt mal, um kurz mal auf eine äußere Situation zu kommen, die Situation Israelis-Palästinenser und das deutsche Verhältnis, wie wir mit dem israelischen Staat umgehen, dass wir da so vollkommen kritiklos sind sozusagen. Und sich in Deutschland kaum jemand traut, die israelische Außenpolitik in Bezug auf die Palästinenser zu kritisieren oder überhaupt zu thematisieren, finde ich, ist ein Ausdruck des Schuldkomplexes. Dass wir da eigentlich noch an der Schuld drin stecken, die nicht wirklich, wo wir nicht wirklich eine wache Perspektive haben und vielleicht auch mal sozusagen dann wieder Kritik äußern oder eine klare Perspektive haben. So. Also es ist eine kurze politische Statement sozusagen. Ne? Aber insofern finde ich, da ist was dran. So. Und das heißt nicht, dass die Israelis schlimm sind oder die Palästinenser, und die Palästinenser, die haben auch ihre Seite, aber wirklich mal klar zu sehen, manchmal verhindert es im Komplex dann dieses neue klare Sehen.
Ja, gut. Vielleicht können wir noch ein bisschen drüber reden, was ihr anbietet. Ist jetzt vielleicht ein Sprung, ich weiß nicht, aber irgendwie finde ich es doch interessant. Mhm. Ja, was ihr hier anbietet, wo ihr hinreist, Retreats, Einzelsession, vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen.
Ja, das ist ja mal ein ziemlich breites Spektrum eigentlich mittlerweile. Ja,
von
ne?
Das stimmt, du hast es ja schon angesprochen, Einzelsitzungen.
Ja,
in unseren Räumen natürlich oder wo auch immer wir sind oder auch per Telefon oder Skype und offene Abende sind hier oder wo auch immer wir eingeladen werden.
Also ein Format, wenn man das so nennen will, wo es mehr um die Tiefe von Selbsterforschung geht, im Sinne von Ramana oder mehr diesen halt weiter Geschmack vielleicht sozusagen. Ja. Das ist ja eigentlich jedenfalls für uns irgendwie das Zentrale eigentlich im Geist vom Satsang alles anzubieten, was wir anbieten. Mhm. Ja, so. Aber dann eben die Einzelsitzungen, ich meine, da können wir manchmal Leute individuell abholen sozusagen, auch eine psychologische Begleitung manchmal machen. Manchmal ist das so ein Grenzbereich zwischen Psychologie und spirituellen Erfahrungen, so würde ich sagen. Mhm. Ja. Dann haben wir Supervisionsgruppen, wo Menschen, die in helfenden Tätigkeiten irgendwie beruflich tätig sind oder auch sonst im privaten Leben sozusagen eine helfende Tätigkeit einnehmen, dass wir da manchmal reflektieren, wie kann dieser Geist von Satsang und dieser Geist der Ichlosigkeit auch da hineinwirken. Ja. Und dann haben wir die Bodhisattva-Schule, wo wir eine relativ systematische Vermittlung von dem anbieten, was wir so kennengelernt haben in unserer Entwicklung, was hilfreich ist, um diese Deidentifikation und diese Entdeckung von Freiheit wirklich überall hineinsickern zu lassen. So. Das ist also ein großes Sickerprogramm, könnte man sagen, mit verschiedensten Sachen, so aus dem Enneagramm, Hypnotherapie, Meditation, ein bisschen theoretischen Rahmen, integrales Modell, so.
Und viel Praxis vor allem.
Viel Praxis,
viel Übung, viel Selbsterfahrung, viel Partnerübungen, Kleingruppenübungen und mehr, das geht so ineinander über. Eigentlich der erste Teil, die ersten anderthalb Jahre, der Grundkurs heißt tiefenspirituelle Selbsterforschung. So, da geht es wirklich hauptsächlich um die Selbsterforschung und selber mehr und mehr Freiheit in allen Bereichen des Lebens zu wagen, zu entdecken, zu bahnen. Und das geht aber wirklich eigentlich fließend ineinander über. Auch da sind schon Partnerübungen dabei und machen wir auch schon komplexe hypnotherapeutische Prozesse sogar. Und mehr dann im zweiten Teil, die zweiten anderthalb Jahre, heißen dann Vertiefungskurs oder tiefenspirituelle Begleitung, integrale tiefenspirituelle Begleitung. Und da lernen die Teilnehmer dann halt immer mehr, wirklich miteinander auch solche Prozesse zu machen und einander darin zu begleiten.
Die dienen sich sozusagen dann gegenseitig.
Ja. Und dann hat sich tatsächlich in unserem ersten Kurs so entwickelt, dass die eigentlich alle entschieden haben, dass sie sogar dann die Zertifizierung gerne nochmal extra machen wollten. Also dass wir wirklich in diesen zweiten anderthalb Jahren auch nochmal einfach alles anbieten, was wir so im Angebot haben. Und dann haben wir nochmal ein halbes Jahr war das nochmal, so vier Wochenenden oder so, haben wir nochmal Zertifizierungskurs nochmal extra gemacht. Und das fanden wir auch ganz toll und werden wir wohl auch so beibehalten, erstmal jedenfalls, dass es dann nochmal im Zertifizierungskurs halt so diese Möglichkeit gibt, das echt nochmal zu üben und fein abzustimmen und so in verschiedenen Formaten und Settings dann wirklich diese Prozesse zu üben und zu verfeinern und auch immer noch mal ein paar Themen dazuzunehmen, so auch zur Selbsterforschung noch weiter und weitere therapeutische Geschicklichkeiten.
ja, vielleicht nochmal klar zu machen, dass wir Leute halt auch befähigen wollen, sozusagen als Begleiter zur Verfügung zu stehen.
Ja, also zu unterstützen darin.
Manchmal auch auf der psychologischen, manchmal auch auf der spirituellen Ebene. So.
Manchmal auch einfach sich selber zu unterstützen.
Natürlich.
Ja. Man kann all das auch für sich selber anwenden.
Das natürlich. In erster Linie. Ja. Aber dann auch eventuell für andere.
Für andere auch zur Verfügung stellen, ja, ist auch sehr schön. Und inzwischen haben wir Postzertifizierungskurs 3 oder 4, oder die hören gar nicht mehr auf. Das freut uns natürlich insgeheim auch. Also dass jetzt tatsächlich da einige von denen, auch nicht ganz alle, aber, oder? Doch, ne? Ich glaube, von denen, die zertifiziert sind, fast alle jetzt inzwischen im Postzertifizierungskurs 3 oder 4 oder was auch immer es jetzt inzwischen
also, ist. Wird es immer wieder vertieft oder kommen dann neue Sachen oder Fähigkeiten hinzu?
Beides. Beides, ja. Es gibt immer noch mal noch ein paar mehr Feinheiten und ja, es ist einfach schön, so das gemeinsam weiter zu verfeinern.
Ja, also das ist so. Und natürlich Stille und Krieg bieten wir ja auch an.
Stimmt, wir kommen gerade von Amrum.
Wir kommen gerade von Amrum und sind im Februar, März wieder in Indien, Aruna Chala und Ganges.
Ja.
Ja, also das sind auch nochmal eine andere Form. Ja, auch in Indien ist jetzt gar kein stilles Retreat, aber es ist ein Retreat, wo man sich einfach zurückziehen kann für eine Zeit lang von allen Alltagsaktivitäten, eventuell sogar viel schweigt. So, und das ist auch ein kraftvoller Lehrer, jetzt gerade wieder erlebt auf Amrum.
Wo die Menschen die ganze Reise mit euch machen können, oder?
Ja, teilweise helfen wir dann bei der Hinreise nach Indien. Wir sind jetzt keine Reiseorganisation sozusagen, aber wir geben dann Tipps, wie man hinkommt und wir suchen die Retreat-Orte sozusagen, die den Ashram da am Aruna Chala und im Guesthaus am Ganges, sodass die Gruppe sozusagen da ist und dann gibt es einen Satsang am Tag und dann besuchen wir bestimmte Orte am Aruna Chala und auch im Ganges, wo Papaji gerne war. Wo er seine Sommerfrische gelebt hat, sozusagen seinen Sommerurlaub.
Ja. Also da zeigen wir den Leuten dann erstmal so ein paar Orte, die wir unterstützend finden und mehr haben sie dann die Zeit auch so oder haben sie sowieso natürlich, wie sie wollen, das auch für sich selber dann zu erkunden. Aber wir geben schon auch relativ viel Unterstützung, auch so im Sinne von wer will, kann auch in der Regel mit uns zusammen dahin fliegen. Wenn sie halt die gleichen Flüge buchen, wir empfehlen dann halt Flüge oder buchen einfach unsere und dann haben wir hier ein Reisebüro, wo die Leute eben den gleichen Flug buchen können. Das funktioniert meistens ganz gut.
Also wir fliegen noch nicht selbst.
Noch nicht. So weit nicht.
Bimia. Und Padma, bist du noch dabei, wenn Gangaji und Ila im Sommer hier sind? Oder?
Ja, genau. Im Herbst kommt Ila ja auch nochmal.
Ah ja.
Ja,
okay.
Die Enneagram-Kurse, die gibt es ja auch noch extra, ne? Also die sind Teil der Bodhisattva-Schule, aber das ist so ein bisschen so ein ausgelagertes Programm, wo die Enneagram- und Subtypen-Kurse, die sich da so entwickelt haben über die drei grundlegenden Triebe, die gibt es jetzt inzwischen auch in Allensbach am Bodensee. Also das, ja. Findet so seine eigenen Stationen.
Wächst in alle möglichen Richtungen.
Ja, und mehr und mehr gibt es auch Interessenten in Süddeutschland. Jetzt haben wir gerade aktuell auf der Bodhisattva-Schulseite haben wir auch noch drauf, ne? Die Möglichkeit, dass Leute uns da auch ihre Interessen mitteilen können. Wer weiß, kann sogar sein, dass es eine überregionale oder eine süddeutsche Gruppe gibt.
Von der Bodhisattva-Schule
auch. Von der Bodhisattva-Schule, genau. Und eben diese kleineren, eben jetzt so diese kleineren, kompakteren Inhalte wie Enneagramm oder diese drei Triebe und wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann auch mal so einen Schnupperkurs sozusagen. Wir werden sehen. So, das gibt es halt auch schon so extra.
Ja, gut. Möchtet ihr noch zu irgendeinem Thema was sagen? Oder?
War jetzt sehr reichhaltig, fand ich.
Ja,
spannend. Ja.
Okay.
Fühlt sich gut an.
Danke,
danke für die Fragen.
Ja,
danke euch. Ja, danke euch auch.
Ja. Das ist schön.